Berufsjugendlich, der jugendpolitische Podcast mit Anna Grebe und Jendrik Peters.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 14 unseres Podcasts Berufsjugendlich. Es ist Juli, ich kann es kaum glauben. Wir haben im Januar angefangen mit diesem Podcast und jetzt, 6 Monate später, sind wir immer noch hier, Jendrik. Mich freut es ja persönlich total. Ich bin heute zugeschaltet aus Düsseldorf. Das ist ja bekannterweise in NRW und gar nicht so weit entfernt von Essen, wo gerade immer noch, glaube ich, der AfD-Parteitag stattfindet, oder? Du warst gestern demonstrieren, richtig?
Schönen guten Tag auch von mir. Ich war gestern demonstrieren, das ist richtig. Ich glaube, mittlerweile ist der Parteitag beendet, wie ich das mitbekommen habe. Der Hubschrauber tourt zumindest nicht mehr hier über der Stadt. Also es war gestern wirklich ein großes Ereignis hier in der schönsten Stadt im Ruhrgebiet. Die Polizei spricht von 20.000 DemonstrantInnen, die Veranstalter von 50.000 bis 70.000, wie das dann immer so ist. Das geht ja ein bisschen auseinander. Aber es war letztendlich ein richtig großes Zeichen, dass hier so viele Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet nach Essen gekommen sind, um eben gegen den Parteitag oder gegen die Politik der AfD hier zu demonstrieren, die eben hier getagt haben und unter anderem ja auch ihre Doppelspitze Weidel-Chrupalla wiedergewählt haben. Es gab vereinzelt Ausschreitungen, insgesamt aber doch sehr friedlich. Am Freitagabend gab es eine irgendwie witzige Rave-Demo. Da sind einfach so 5.000, 6.000 Leute hinter so einem Wagen hergelaufen.
Na, das kennen wir aus Berlin ganz gut.
Ja,
wir nennen es Demo, aber in Wirklichkeit gehen wir raven.
Ja, eigentlich sind es Raves und das war halt cool bei dem schönen Wetter auf einer Hauptverkehrsstraße dann da zu feiern. Am Samstag dann die große Demo ab 10 Uhr mit vielen Menschen. Die ersten waren schon am Ende, da sind die letzten noch gar nicht losgelaufen. Das hat dann gemündet auf einem großen Messeparkplatz. Konzerte waren, Kundgebungen, Markt der Möglichkeiten, wo ganz viele Verbände, Parteien auch gestanden haben. Aber es war halt richtig heiß. Also wenn ihr, liebe Hörerinnen, jetzt sehen könntet, dann würdet ihr sehen, dass ich hier so einen fetten Sonnenbrand mir mitgenommen habe. Und das hat aber auch dazu geführt, dass zum Ende hin, wo eigentlich noch viel Programm geplant war, das ein bisschen ausgedünnt wurde. Und das Deutschlandspiel, ja Anna, es ist noch EM, hat dann ja auch dazu beigetragen. Also wir sind im Viertelfinale, das kann man hier ja auch eben sagen. Ich frage mich immer bei so großen Sachen, ist es eher eine Selbstvergewisserung für uns, für die Leute, die da mit demonstrieren gehen, weil in der Halle, das wissen wir, hat man eigentlich kaum was gehört von dem Ganzen. Ich weiß nicht, ob das so viel Auswirkung hat. Es war trotzdem ein super Zeichen und spannender Funfact, die Mitarbeitenden der Gruger Halle haben auch ihren Job, glaube ich, extra ein bisschen schlechter gemacht. Es war ganz schlechter Ton. Es war kaum Licht in der Halle, also sie saßen da fast im Dunkeln. Wenn die ein bisschen lauter gesprochen wurde, war das Mikro übersteuert. Und man geht davon aus, dass das nicht ganz unabsichtlich geschehen ist. Und so Kleinigkeiten, ja, ich finde das irgendwie amüsant. Aber insgesamt, glaube ich, hat sich Essen von der schönen Seite präsentiert bei sonnigem Wetter.
Ja, ich bin auch total gespannt, wie das jetzt in den kommenden Wochen und Monaten irgendwie noch weiter ausgewertet werden wird. Das wird ja sicher nicht die letzte Demo gewesen sein gegen die AfD bzw. ihre Politik. Ich war vor kurzem in Magdeburg bei einer Veranstaltung, wo wir auch genau über dieses Thema gesprochen haben, über das wir hier auch schon in mehreren Folgen gesprochen haben, Jendrik. Warum haben junge Menschen so gewählt, wie sie gewählt haben? Wir haben in Magdeburg beim Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt die U18, U16-Wahlen ausgewertet. In Sachsen-Anhalt wurde ja auch auf kommunaler Ebene gewählt. Und ich muss sagen, ich habe unter anderem durch einen Vortrag einer Nachwuchswissenschaftlerin oder einer Habilitantin, muss man sagen, einer Habilitantin von der Uni Erfurt, Anna Lang, so krasse Learnings mitgenommen. Ich kann es heute noch gar nicht so richtig formulieren. Die hat eine Nachwahlbefragung gemacht. Das gibt es ja auch bei den Erwachsenen sozusagen, ne, dass Menschen aus den Wahllokalen rauskommen, nochmal befragt werden von WissenschaftlerInnen. Die hat es bei den U18-Wahlen gemacht und hat da so ein paar Sneak Peek-Ergebnisse irgendwie rausgehauen, wo ich denke, boah, da müssen wir unbedingt nochmal drüber sprechen. Und also wir werden sicher hier im Podcast auch nochmal dieses Thema aufgreifen. Ich freue mich da schon sehr drüber. Worüber ich mich gerade nicht freue, Jendrik, ist, dass nach wie vor die Berichterstattung dazu, wie junge Menschen ticken, irgendwie mir ganz schön ahnungslos, gut, jetzt mache ich Jugendpolitik schon relativ lang, ne? Also natürlich ist es einfach, das sozusagen, aber es kommt mir auch manchmal einfach ganz schön ignorant vor, diese Berichterstattung. Die letzte oder vorletzte Ausgabe von Die Zeit hatte den großen Aufmacher auf der Titelseite Rechts, Links oder Was? Junge Menschen sind grün, sozial, weltoffen, so dachte man bis zur Europawahl, warum viele von ihnen die Welt ganz anders sehen. Also ich finde es, also klar, man will irgendwie Jugend erklären, alles schön und gut, aber es ist natürlich auch zugespitzt. Und auch der vorletzte Taz-Leitartikel, der bezog sich auf die Trendstudie Jugend in Deutschland, über die wir ja auch schon häufiger gesprochen haben und die gerade überall zitiert wird. Und man muss ja sagen, cleveres Timing der Herausgeber dieser Studie. Die Studie ist genau dann erschienen, als man anfing, so auf die Wahlen zuzuarbeiten und jetzt die Wahlen auch noch mal auszuwerten. Ich frage mich, handelt es sich bei dieser Berichterstattung vor allen Dingen auch über Jugendstudien, wirklich um ein pessimistisches Jugendbild, also Stichwort Adultismus, Diskriminierung junger Menschen aufgrund ihres Alters, also weil man einfach immer schlechter auf junge Menschen guckt, oder steckt dahinter eine gut gemachte Medienstrategie, die dann nachher auch dafür ausschlaggebend ist, wie Gesellschaft und dann auch Politik auf die Bedürfnisse junger Menschen reagiert?
Und dazu haben wir eine Beobachtung. Alle reden über junge Menschen und beziehen sich auf einige wenige Studien. Aber wird denn einfach nur über die Studien berichtet, die eine gute Marketingstrategie haben und reißerische Erkenntnisse vielleicht in Form von Schlagzeilen in den Vordergrund stellt, die dann gut abgedruckt werden können? Oder gibt es nicht auch qualitative Unterschiede? Und Netzpolitik.org hat dazu eine profunde Kritik an der Methode dieser eben von dir schon genannten Trendstudie Jugend in Deutschland veröffentlicht. Den Link dazu bekommt ihr natürlich in den Shownotes. Und dort geht es unter anderem darum, der Begriff Studie ist gar nicht geschützt. Und im Fall von Jugend in Deutschland gab es ein Online-Assess-Panels, also Menschen melden sich extra auf einer Plattform an, um gegen Geld oder Gutscheine, Gutschriften an der Umfrage teilzunehmen. Und da ist die Frage, ist das denn am Ende repräsentativ? In der Wissenschaft wird der Begriff mittlerweile sowieso bezweifelt und Netzpolitik sagt, alle Menschen, über die Aussagen getroffen werden sollen, müssen theoretisch die Möglichkeit gehabt haben, an der Befragung teilzunehmen. Und das ist bei der Trendstudie nicht der Fall, allein schon, weil sich die Befragten eben vorher registrieren mussten. Also, es kam nicht dazu, dass die Befragten zufällig ausgewählt wurden und sie haben nicht die gleiche Chance, Teil der Befragung zu werden.
Es lohnt sich total überhaupt nochmal, sich diesen Artikel auf netzpolitik.org anzuschauen, weil es uns viele Auskünfte darüber gibt, wie, also Sozialwissenschaften gedacht werden, wie Umfragen gedacht werden. Und es betrifft ja nicht nur den Jugendbereich, betrifft ja ganz viele Bereiche. Und die Frage ist auch immer, wer gibt eine Studie in Auftrag? Und also jetzt, wo ich mich nochmal so in die Methode eingearbeitet habe der Trendstudie, habe ich sehr, sehr große Fragen. Aber ich habe auch eine inhaltliche Kritik. Die Trendstudie Jugend in Deutschland, die da überall zitiert wird, ne, da geht es immer, junge Menschen sind rechts und einsam und so weiter. Aber zugeschnitten ist diese Studie zu großen Teilen auf einen Arbeitsbegriff als Lohnarbeitsbegriff. Also junge Menschen werden in dieser Studie immer nur als potenzielle Arbeitskräfte betrachtet und auf ihre kapitalistische Verwertbarkeit hin untersucht. Und ich, also ich habe da jetzt auch kürzlich was auf Instagram dazu gemacht. Ich frage mich natürlich, was ist denn mit Care-Arbeit, mit Sorgearbeit, mit Ehrenamt, mit Familie und so weiter? Und also da muss man eben auch sagen, der Hauptherausgeber der Studie, Simon Schnetzer, verdient sein Geld damit, dass er eben Keynotes, Workshops für große Firmen und Arbeitgeberinnen hält, um ihnen zu erklären, wie sie junge Menschen gewinnen können als Arbeitskräfte, wie sie sie begeistern können. Und da ist eben immer die Frage, wer verdient denn an solchen Studien? Also sind Studien an sich schon ein Produkt und wer gibt die mit welchem Ziel in Auftrag oder designt die? Und übrigens, Jugendforscher ist auch kein geschützter Begriff. Also wie so viele Berufsbegriffe nicht, aber Jugendforscher klingt halt gleich immer ganz, ganz groß. Und sorry, ich muss das auch nicht gendern. Es sind Männer, es sind drei Männer, die diese Studie herausgegeben haben. Jugendforscherinnen gibt es einige, die sich dann aber eher so bei Verbänden, NGOs und so weiter aufhalten, wie zum Beispiel beim Kinderschutzbund und so weiter. Und ich mache auch Jugendforschung. Ob ich mich jetzt als Jugendforscherin bezeichnen würde, weiß ich nicht. Aber das ist schon auch spannend. Wer gibt welche Studie, wie und mit welchem, sagen wir mal, Bums in Auftrag und wer berichtet nachher darüber?
Ich finde, du könntest dir das auf deine Visitenkarte schreiben, Anna,
Oh.
Jugendforscherin. Das passt da ganz gut drauf.
Jugenderklärerin gefällt mir oder Jugendversteherin. Da muss ich mal ein bisschen
Jugenderklärerin.
lachen, wenn ich so vorgestellt werde.
Ja,
Jugenderklärerin. Ja.
sehr gut. Und die Jugend zu erklären und zu verstehen, versucht auch die Sinus-Milieu-Studie. Und die ist ein bisschen geräuschloser erschienen, weil da redet gefühlt niemand so richtig drüber. Ist jetzt schon 2 Wochen, meine ich, her, dass die erschienen ist. Hat verschiedene Auftraggeber als zivilgesellschaftliche AkteurInnen, ob es das BPB ist, BDKJ, also Bund der katholischen Jugend, die DFL-Stiftung und viele andere. Und da wurden eben nur 72 Personen befragt, was ist daran jetzt seriöser? Und der Geschäftsführer vom Sinus-Institut, Dr. Marc Kalmbach, sagt dazu, es geht uns bei der Studie um inhaltliche Validität und nicht um statistische Repräsentativität. Das leisten nach seiner Aussage offene Tiefeninterviews mit den 72 Befragten. Das heißt, hier ist die Vorauswahl entscheidend. Und um kurz den Unterschied einmal darzustellen, bei der qualitativen Forschung, die behandelt Einzelfälle detailliert, also von den Einzelfällen, zum Beispiel durch Interviews, Hypothesen zu spannen für die Allgemeinheit. Und in der quantitativen Forschung gibt es größere Fallzahlen. Man hat zum Beispiel am Anfang eine Hypothese und die möchte man beweisen, indem man möglichst viele Menschen befragt, die einem dann ein Ergebnis bringen.
Und das sieht man eben genau in diesem Abgleich zwischen der Trendstudie Jugend in Deutschland, die eben über diese Online-Access-Panels die Befragung gemacht haben. Survey macht das zum Beispiel auch. Und dann eben die Sinus-Milieu-Studie, die halt in nur 72 tiefen Interviews wirklich, also es wirklich sehr, sehr tief geht. Das ist sehr, sehr detailliert und es ist total spannend, was dabei rumkommt. Man kann die Ergebnisse auch überall gratis einsehen. Es gibt auch tolle Vorträge dazu und ich frage mich dann immer eben, weil das so geräuschlos erschienen ist, wie sexy ist es denn, wenn solche guten Studien erscheinen, die auch qualitativ hochwertig sind, methodisch gut gemacht sind, aber halt kein Marketing dazu passiert. Und es wird im Herbst wieder ein ähnlicher Fall eintreten, befürchte ich. Im Herbst, nämlich im September, erscheint der 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Alle 3 bis 4 Jahre, also pro Legislatur sozusagen, gibt die Bundesregierung einen sogenannten Kinder- und Jugendbericht in Auftrag. Und jeder dritte Jugendbericht ist ein sogenannter allgemeiner Jugendbericht. Der letzte, der 16., da ging es um politische Bildung, demokratische Bildung. Der davor war zum Thema Jugend als eigenständige Lebensphase unser Thema, Jendrik. Und jetzt erscheint dieses, also ich glaube, es werden wieder mehrere hundert Seiten sein, wenn ich die KollegInnen richtig verstanden habe. Mehrere hundert Seiten, in denen eine ExpertInnen-Kommission aus Forschung und Praxis der Jugendhilfe unfassbar viele andere Studien zusammenträgt und viele eigene Praxiserkenntnisse und auch eigene Be Beteiligungsveranstaltungen gemacht hat, eigene Studien in Auftrag gegeben hat. Und die auf mehreren hundert Seiten alles sagen wird, glaube ich, also ich weiß es, was zum Thema Jugend wirklich zu sagen ist und was wissenschaftlich validiert ist. Das ist ja auch was Neues. Und trotzdem befürchte ich, dass das mal wieder untergehen wird. Denn die Frage ist eben auch, wie werden diese Ergebnisse aufbereitet? Wer bezahlt denn bei sowas das Marketing? Also die Bundesregierung hat es in Auftrag gegeben, das Bundesfamilienministerium hat da das Management sozusagen in der Hand. Und wer hat denn auch ein Interesse daran, das dann so groß zu spielen? Und das macht mir ein bisschen Gedanken, weil also ich kann den 15. Kinder- und Jugendbericht und den 16. Kinder- und Jugendbericht super gut irgendwie in meine Arbeit einspielen. Aber ich habe mir halt auch die Zeit genommen, diese 400 Seiten zu lesen und auch die Jugendbroschüren, die dazu in einfacher Sprache erschienen sind, mir die nochmal genauer anzugucken. Ich befürchte, Journalismus wird das so nicht tun, also auch aus ökonomischen Zwängen, aber weil es halt auch einfach nicht so reißerische Schlagzeilen sind. Warum erzählen wir euch das alles? Wir beziehen uns ja dauernd hier auf irgendwelche Studien und werden übrigens gleich auch noch mal eine vorstellen, von der wir glauben, dass sie wirklich gut gemacht ist und wichtig ist für euch. Wir möchten euch auch so ein bisschen mitgeben, welchen Zahlen und Aussagen wir denn glauben können, wie wir sie verwenden können, um daraus dann wieder jugendpolitische Forderungen abzuleiten. Ganz kurz nur, ich bin gerade viel auf so politischen Sommerfesten unterwegs und überall, wo ich mich als Jugendversteherin vorstelle, ist der erste Satz von JournalistInnen, von LobbyistInnen, von PolitikerInnen: Ah, die Jugend wählt ja nur noch rechts. Ja, woher haben die das? Das ist diese eine Schlagzeile, die sie gehört haben. Und da muss ich sagen, na ja, die Studienlage sagt aber, na, na, na. So. Und deshalb für euch so als kleine Hinweise, wie ihr mit diesen Zahlen umgehen könnt und auch selber debunking, ne, also auch die Gegenargumentation vorbereiten könnt. Vergleicht mehrere Studien miteinander. Wir versuchen das hier im Podcast immer wieder, aber ihr könnt es auch. Es gibt von allem so Abstracts, wo man sagen könnte, okay, was steht denn in der einen Studie, was steht in der anderen Studie? Dafür muss man keine Sozialwissenschaften studiert haben. Nur weil Medienhäuser über eine Studie berichten, heißt es nicht, dass eine Studie methodisch sauber und seriös ist. Also nutzt es auch, ne, immer kritisch zu hinterfragen, wer berichtet da über was. Und da muss ich leider sagen, dass auch ARD, ZDF und viele seriöse Medienhäuser sehr verkürzte Schlagzeilen da gebracht haben. Manchmal sind in diesen Artikeln Dinge blau unterstrichen, das heißt, da liegt ein Klick dahinter. Klickt da mal drauf, dann kommt ihr meistens nämlich auf die Rohdaten oder auf die Originaldaten der Studie. Sprecht mit Menschen aus der Praxis. Fragt sie, ist es wirklich so? Ja, kannst du mir da mehr dazu geben? Jandro, ich glaube, ein Hauptteil unseres Jobs besteht darin, immer wieder mit Leuten zu sprechen, sagen, hey, ich habe das und das gelesen. Sag mal was dazu. Bin mir nicht sicher, ob das so stimmt, weil so können wir unsere eigenen Ergebnisse auch überprüfen. Und wow, krasse Erkenntnis. Sprecht halt mit jungen Menschen selbst. Also wow. Das würde ich gerade immer wieder gerne der Politik, aber auch JournalistInnen nahelegen. Und auch wenn die natürlich dann nur bestimmt mit bestimmten jungen Menschen sprechen. Vielleicht könnte verankerte, verpflichtende Jugendbeteiligung, wie sie in der UN-Kinderrechtskonvention steht, ne, an allen sie betreffenden Themen beteiligen, uns auch Auskunft darüber geben, wie die jungen Menschen denken. Wohl bemerkt, die jungen Menschen, die gibt es ja gar nicht.
Apropos mit jungen Menschen sprechen, lange Zeit dachte man, dass Einsamkeit eher ein Problem älterer Menschen ist und die Jugend als Lebensphase wurde verbunden mit Freizeitaktivitäten, mit anderen jungen Menschen, mit Spaß, mit Schule, mit Sport. Und das hat sich seit der Corona-Pandemie verändert. Keine andere Altersgruppe erlebt einen so starken Anstieg der Einsamkeit. Und auch deshalb hat sich die Bertelsmann Stiftung ausführlich mit dem Thema Einsamkeit bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschäftigt und hat dazu eine repräsentative Studie vorgestellt. Und wir wollen euch deren Kernaussagen als Denkanstöße mitgeben und haben diese auch von Expertinnen kommentieren lassen. Und die erste Stimme ist von Anja Langenes und die ist Senior Project Manager für Bildung und Next Generation bei der Bertelsmann Stiftung und mitverantwortlich für die Studie. Wir haben sie gefragt, welche Auswirkungen hat denn die Corona-Pandemie noch heute auf das Einsamkeitsempfinden junger Menschen?
Ja, wir haben junge Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren gefragt, wie einsam sie sich fühlen. Und das sind relativ aktuelle Zahlen. Wir haben eine Umfrage im März diesen Jahres gemacht mit über 2500 jungen Menschen. Das Ergebnis ist schon alarmierend, denn wir sehen, Einsamkeit betrifft insbesondere junge Menschen. Knapp die Hälfte der 16- bis 30-Jährigen fühlen sich einsam. 10% der jungen Menschen sagen sogar, dass sie sich stark einsam fühlen. Und das ist aus unserer Sicht wirklich schon Grund zur Sorge, denn diese Zahlen sind seit Ende der Corona-Pandemie zwar zurückgegangen, aber immer noch bemerkenswert hoch.
10% aller jungen Menschen fühlen sich extrem einsam. 46% fühlen sich extrem bis moderat einsam. Fast die Hälfte. Jendrik, ich finde das total krass. Ich finde das super viel. Das ist gerade auch gesagt, ne, wir verbinden Jugend auch immer mit irgendwie rausgehen, Spaß, Spiel, Freizeit, irgendwie draußen sein. Jetzt hat diese Corona-Pandemie, wie Anja gerade auch gesagt hat, natürlich da eine große Rolle gespielt. Da ist ganz, ganz viel weggebrochen. Und auch wenn man sagen kann, na ja, 2024 fühlten sich im Vergleich zu den Vorjahren etwas weniger junge Menschen sozial und emotional einsam. Sind immer noch total hohe Zahlen, die ich sehr besorgniserregend finde und auch glaube, ja, da ist Jugendarbeit ein Teil der Antwort drauf, aber nicht alleine. Und was bedeutet eigentlich dieser Unterschied zwischen sozial und emotional einsam? Also ich kann das von mir sagen, ich kenne das auch. Ich kann mich in a room full of people, also in einem Raum voller Menschen, kann ich mich auch einsam fühlen. Aber ich kann auch mit anderen total gut in Beziehung stehen. Und deshalb ist es total interessant, sich mal anzuschauen, was ist denn da der Unterschied zwischen sozialer und emotionaler Einsamkeit? Emotionale Einsamkeit beschreibt das subjektiv empfundene Fehlen von besonders engen Bezugspersonen, etwa einer engeren Freundin oder eines Partners. Also ich habe das Gefühl, da ist tatsächlich niemand so richtig, richtig nah an mir dran. Ich habe keine BFFs oder jemand, mit dem ich mich super eng austauschen kann wie in einer Partnerschaft. Oder dann eben soziale Einsamkeit. Das empfinden Menschen, wenn sie in ein soziales Netzwerk, Freundinnen, Familie nicht in dem Ausmaß eingebunden sind, wie es sie sich eigentlich wünschen. Das ist so das Room full of people. Ich kann mich in einer Freundesgruppe auch total einsam fühlen, weil ich das Gefühl habe, ich bin gerade nicht eingebunden. Die reden über was, was mich gerade nicht betrifft, aber die sprechen auch über was, was gar nichts so mit mir zu tun hat. Also das muss man immer wieder unterscheiden und trotzdem ist der Unterschied also dann auch egal, wenn es um diese wahnsinnig hohe Zahl geht. Und Anja hat es auch gesagt, sie haben eine breite Altersspanne untersucht bei der Bertelsmann Stiftung. Über 2000 Teilnehmende, das finde ich schon ganz gut. Und da wieder, ne, du hast es auch gesagt, ist repräsentativ, kann man gut in die Methode reingucken. Die Bertelsmann Stiftung legt die Methode, guckt in die Shownotes, legt die Methode auch ganz gut offen. Und ich finde es super interessant, dass in der Altersgruppe der 19- bis 22-Jährigen Einsamkeit am stärksten empfunden wird. Da habe ich mal so überlegt, okay, was war denn bei mir so los zwischen 19 und 22? Ich habe mit 19 Abitur gemacht, habe ein Jahr später angefangen zu studieren. Was war da eigentlich los? Und auch dazu haben wir einen Experten befragt, nämlich Professor Dr. Tobias Falke, ja, auch Jugendverbandler, aber auch Professor an der SRH-Hochschule Nordrhein-Westfalen.
Die Einsamkeitsstudie der Bertelsmann Stiftung beschreibt an vielen Stellen, dass Menschen ein höheres Risiko haben, sich einsam zu fühlen, bei denen Übergänge im Lebenslauf vielleicht sehr, sehr häufig stattgefunden haben oder sehr einschneidend waren. Wir sehen Menschen mit Migrationshintergrund, wir sehen Menschen, die in ihrer Schullaufbahn potenziell viele Wechsel hatten, und wir sehen auch Menschen um die 20, das heißt diejenigen, die schulische Ausbildung abgeschlossen haben, vielleicht auch eine berufliche Ausbildung abgeschlossen haben und dann eben am Übergang ins Erwachsenen- und Erwerbsleben sind. Und wir sehen, dass diejenigen scheinbar ein bisschen besser geschützt sind, die in Vollzeitarbeit stehen, und dass diejenigen, die vielleicht auch Kontakte längerfristig hatten in ihrer Schullaufbahn, dass diejenigen scheinbar ein bisschen besser geschützt sind. Und das sind spannende Aspekte, sodass ich glaube, dass das Thema Übergänge ein ganz, ganz wichtiges ist und dass nicht gelingende Übergänge dann nämlich dazu führen können, dass mir die wichtigen Kontakte fehlen und dass die Kontakte, die ich habe, vielleicht gar nicht zu meiner Erfüllung so dann auch gestaltet werden können.
Junge Menschen, die geschieden oder verwitwet sind oder auch arbeitslos sind, wie er eben auch angedeutet hat, einen niedrigeren Schulabschluss haben, in mittelgroßen Städten leben oder auch einen Migrationshintergrund haben, sind von Einsamkeit besonders betroffen. Und diese besonders einsamen Gruppen waren häufig auch diejenigen Gruppen, die von einer besonders geringen Lebenszufriedenheit berichteten. Es gibt also einen Zusammenhang zwischen Armut und Einsamkeit. Und auch dazu haben wir einen O-Ton von Özlem Tokay, Referentin im Programm Mental Health Coaches der Bundesarbeitsgemeinschaft für katholische Jugendsozialarbeit.
Unzureichende soziale Beziehungen können Einsamkeitsgefühle hervorbringen. Natürlich ist Einsamkeit ein subjektives Gefühl. Jedoch gibt es Risikofaktoren, die die Einsamkeit begünstigen. Wenn Menschen mit Migrationsgeschichte zum Beispiel Ausgrenzung durch Diskriminierungserfahrung erleben, werden sie zum anderen gemacht und fühlen sich möglicherweise nicht dazugehörig, was zu sogenannter kultureller Einsamkeit führen kann, das Gefühl, nicht Teil der umgebenden Gesellschaft zu sein. Arbeitslose junge Menschen können sich aufgrund finanzieller Schwierigkeiten von sozialen Aktivitäten zurückziehen oder es fehlen grundlegende Ressourcen, die die Mobilität einschränken und Teilhabe nicht ermöglichen. Hinzu kann das Stigma Arbeitslosigkeit kommen. Die empfundene Wahrscheinlichkeit, von negativen Vorurteilen betroffen zu sein, kann einen Rückzug verstärken. Auch für junge Menschen mit geringem Bildungsstand verringert sich die Chance auf eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und beruflichen Leben. Dies kann sich auf die derzeitige und zukünftige Einkommensposition und den sozialen Status auswirken. Demnach kann eine mögliche Betroffenheit von Armut Einsamkeitsgefühle verstärken.
Das finde ich ja total interessant, worüber Özlem Tokay da spricht, dass es eben auch Langzeitfolgen gibt. Also es ist nicht nur zu sagen, junge Menschen sind jetzt einsam, ist ja ganz schrecklich, da müssen wir was machen, ne? Sondern so wie wir wissen, dass Armut sich vererbt, so kann eben tatsächlich auch ein wichtiger Einflussfaktor von dieser Vererbbarkeit von Armut Einsamkeit sein. Sonst sprechen wir immer über so bestimmte sozioökonomische Faktoren und dass es so schwierig ist, einen sozialen Aufstieg zu machen. Aber diese Faktoren, Migrationsbiografie, vielleicht auch Fluchterfahrungen, ne, sich was neu aufbauen zu müssen, aber eben auch die Frage von Armut und finanzieller Stabilität, das finde ich tatsächlich total interessant und auch schockierend. Ne? Da sind wir auch wieder bei dem Punkt, jung ist nicht gleich jung, es gibt nicht die eine Jugend, das sind sehr, sehr viele Faktoren. Erkenntnisdefizit haben wir hier keins, wir wissen da eigentlich schon ganz viel drüber, oder?
Für mich war die kulturelle Einsamkeit auch nochmal so ein Punkt, den sie angesprochen hat, sich in einer Gesellschaft nicht zugehörig zu fühlen, obwohl man ja theoretisch irgendwie Teil davon ist, aber die Kulturen vielleicht gar nicht teilt, aus ganz verschiedenen Gründen, kann man, glaube ich, auch ganz gut andocken an vielen Stellen. Zusammenfassend hat die Bertelsmann Stiftung junge Menschen auch nochmal gefragt, wie zufrieden sie eigentlich mit ihrem Leben sind. Und diese Zufriedenheit lag bei 6,75 auf einer Skala von 0, überhaupt nicht zufrieden, bis 10, völlig zufrieden. Es ist also kurz über der Mitte, das könnte besser gehen. Und Da kann man auch ganz gut anschließen an zum Beispiel das Wahlverhalten, was wir vor 2 Folgen mal gehabt haben. Welche Folgen hat denn Einsamkeit eigentlich bei jungen Menschen? Und die Studie Extrem einsam vom Progressiven Zentrum, auch die bekommt ihr in die Shownotes verlinkt, hat einen spannenden Zusammenhang zwischen Einsamkeit und Radikalisierung festgestellt. Aber es gibt auch andere langfristige Auswirkungen, sagt Anja Langnis.
Ja, diese Zahlen lassen befürchten, dass das Problem eben nicht von selbst wieder verschwinden wird, denn einsame Jugendliche werden eben oft auch zu einsamen Erwachsenen. Und aus unserer Sicht besteht da wirklich dringender Handlungsbedarf, denn wir wissen ja auch, dass Einsamkeit mit erheblichen gesundheitlichen und gesellschaftlichen Folgen einhergehen kann. Also zum Beispiel erhöht Einsamkeit das Risiko, an Depressionen oder Angststörungen zu erkranken. Und ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, dass einsame Menschen ja eher zu extremen politischen Einstellungen neigen und sie glauben auch eher als Nicht-Einsame an politische Verschwörungserzählungen. Das heißt aus unserer Sicht, dass ein hohes Ausmaß an Einsamkeit eben auch eine Gefahr für unsere Demokratie ist und wir da wirklich handeln müssen.
Ja, jetzt befinden wir uns hier ja in Nordrhein-Westfalen. Der Podcast gilt für das gesamte Bundesgebiet. Aber hier in Nordrhein-Westfalen hat man auch auf politischer Ebene dieses Thema Einsamkeit erkannt. Nicht nur jetzt auf junge Menschen bezogen, sondern insgesamt auf Menschen bezogen. Bei Erwachsenen sehen die Ergebnisse ja ganz ähnlich aus, was Anja Langnes auch schon andeutet. Dem Ministerpräsident Hendrik Wüst hier liegt das Thema Einsamkeit am Herzen. Hier gibt es eine Initiative dazu. Es gibt auch Länder mit Ministerien, eigene Ministerien, ich weiß nicht, ist es Großbritannien, die sich nur mit diesem Thema tatsächlich schwerpunktmäßig beschäftigen. Ich finde es total interessant, über die Langzeitfolgen auch nachzudenken und eben, wie du es gerade auch gesagt hast, Jan-Rik, diesen Brückenschlag zu radikalem Wahlverhalten oder zu insgesamt radikalen politischen Einstellungen. Also es lohnt sich, in die DPZ-Studie auch noch mal reinzugucken, die auch vergangenes Jahr, glaube ich, von Lisa Paus, der Bundesfamilienministerin, präsentiert wurde. Also da kann man auch noch mal ganz schön in die Tiefe gehen. Ich finde es total interessant, auf politischer Ebene nachzudenken. Aber was kann man denn konkret tun? Auch das haben wir unsere ExpertInnen gefragt. Und Tobias Falke sagt was zum Thema Übergänge, denn wie du auch gerade sagst, man kann die gestalten, man kann da was tun, um die Einsamkeit zu verringern.
Wenn nicht gelingende Übergänge ein Risiko sind, dann sind gelingende Übergänge und eine Begleitung in diesen Übergängen durch Menschen, die mir nahe sind, durch Menschen, die ich über einen längeren Zeitraum verlässlich kenne, natürlich auch als Schutzfaktor zu sehen. Und da glaube ich, ist es wichtig, dass eben neben den Brüchen und die haben wir vorhin schon beschrieben, eben auch noch im Freizeitbereich, im Bereich der Kernfamilie, also der eigenen Kernfamilie, wichtige, verlässliche Kontakte da sind. Das gilt es einerseits zu erheben und andererseits auch zu stärken und auch ein Bewusstsein dafür zu haben, sich in vielen Stellen eben auch sozial, emotional, vielleicht auch breit aufzustellen und sich nicht auf wenige Personen zu fokussieren, sondern auch zu gucken, dass es mehrere Personen gibt, zu denen ich einen sehr, sehr guten emotionalen Kontakt habe, um eben auch vorsichtig zu sein, damit, dass wenn einzelne Systeme sich um mich herum ändern und wenn ich in andere Systeme übergehe, mir trotzdem noch ein ganzer Teil meiner Kontakte eben erhalten bleibt und mich stützen kann.
Das Bundesprogramm der Mental Health Coaches soll ja genau diese Frage mitbearbeiten. Mental Health, psychische Gesundheit ist, würde ich sagen, so spätestens seit der Pandemie, was Kinder und Jugendliche angeht, in aller Munde. Und alle denken darüber nach, was man da tun kann. Ich war schon auf so vielen Fachtagen, Jendrik. Ich kann es auch gar nicht mehr zählen, wer alles was dazu sagt. Es ist ein wichtiges Thema. Und darum ist so ein Programm wie Mental Health Coaches so wichtig. In Klammern, wenn es auch am besten gut ausfinanziert ist und nicht immer nur so für 1, 2 Jahre, wo man dann eine halbe Stelle in der Schulsozialarbeit irgendwie aufstockt, sondern eben wirklich auch für gute Bedingungen sorgt, um Prävention zu stärken. Das sagt auch Özlem Tokay.
Für ein gesundes Aufwachsen darf die Rolle sozialer Beziehungen nicht unterschätzt werden. Präventionsangebote, die das soziale Miteinander fördern, sind eine nachhaltige Strategie gegen Einsamkeit. Denn im Umgang mit Gleichaltrigen lernen Jugendliche einmal ihre eigene Persönlichkeit kennen und schließen Freundschaften, die positiven Einfluss auf ihre gesamte Lebensspanne haben. Kampagnen gegen die Stigmatisierung von psychischen Problemen schaffen eine Offenheit zum Thema mentale Gesundheit. So können Jugendliche über ihre Sorgen, Bedürfnisse und Ängste ohne Vorbehalte sprechen. Einsamkeit spielt auch im schulischen Kontext eine wichtige Rolle. Die Schule begleitet und prägt das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen über einen langen Zeitraum. Daher sind Angebote zur Gesundheitsförderung in der Schule auszubauen. Durch die Anbindung an die Regelstruktur ist der Zugang für alle jungen Menschen niederschwellig gewährleistet.
Ja, also wir haben es gerade nochmal gehört. Schule, ganz wichtiger Lebensort. Und ich könnte jetzt mal wieder, sorry, ich schon wieder, ich könnte mal wieder sagen, na ja, auch hier geht es um Jugendpolitik. Weil eben nicht nur Einsamkeit auf individueller Ebene verhandelt werden soll. Mental Health, psychische Gesundheit, nicht nur ein individuell zu bearbeitendes Problem ist. Hier mehr Therapie, hier mehr dies und das. Es geht immer darum, die Rahmenbedingungen zu klären dafür, dass junge Menschen gut aufwachsen können. Ich wiederhole mich aber gerne, muss ich sagen. Es geht darum, Jugendbeteiligung auszubauen und zu verankern. Junge Menschen zu fragen und dann auch auf das, was sie antworten, zu hören und daraus politische Handlungen abzuleiten. Es geht darum, Jugendarbeit zu stärken. Also wir stehen jetzt kurz irgendwie vor der Veröffentlichung des Bundeshaushaltes 2025. Ich bin gespannt, welche Kürzungen da in der Jugendarbeit uns irgendwie noch um die Ecke kommen. Es geht darum, Jugendverbandsarbeit zu stärken, weil Jugendverbandsarbeit und Jugendarbeit Selbstwirksamkeit stärkt. Zu wissen, dass ich etwas tue und das auch positive Auswirkungen hat und einen Lerneffekt bei mir erzeugt. Das gehört auch dazu, um Mental Health, um psychische Gesundheit zu stärken. Wir brauchen Rahmenbedingungen, aber wir brauchen auch Wertschätzung für junge Menschen, dass, obwohl sie noch so jung sind, ich mache jetzt so Anführungsstriche in die Luft, obwohl sie so jung sind, einen ganz, ganz wichtigen Platz in unserer Gesellschaft einnehmen und in Referenz auf die Trendstudie eben nicht nur, weil sie irgendwann mal Steuern bezahlen. Da muss eindeutig mehr dahinter stecken. Wie ihr euch vorstellen könnt, wir können über dieses Thema noch stundenlang weitersprechen, hoffen, dass wir euch jetzt einen kleinen Einblick geben konnten, einerseits in diese etwas diffizile Angelegenheit, wie funktionieren eigentlich sogenannte Jugendstudien, aber auch konkret an einem Beispiel zeigen konnten, wie das mit Beobachtungen aus der Praxis, wie bei Özlem, oder aus der Wissenschaft, wie bei Tobias, zusammenkommen kann. Ja, und jetzt stehen wieder zwei volle Wochen vor uns, nehme ich an. Ich sag jetzt, also Sommerferien, Jendrik, beginnen ja jetzt bald überall. Ich glaube, einige Bundesländer haben schon angefangen, einige kommen erst später, mal wieder Bayern und Baden-Württemberg, erst so Ende Juli, NRW ist demnächst dran. Ich habe auch noch einiges auf dem Zettel, aber vor allen Dingen, ich muss endlich das Manuskript abgeben für mein Buch zum Thema Mädchenbeteiligung. Ihr wisst, es ist ein super wichtiges Thema für mich und jetzt bei dem schönen Wetter sich hinzusetzen, zu schwitzend auf einem Handtuch und nebenher so ein Manuskript zu schreiben, das hätte ich jetzt auch echt mal im Winter tackeln können. Insofern kein gutes Timing. Thema Urlaub. Wie sieht es bei dir aus, Jendrik?
Ja, ich wollte gerade noch sagen, wenn du schlechtes Wetter haben möchtest, bleib einfach hier im Ruhrgebiet oder im Rheinland die nächsten 4 Tage, da soll es wieder erstmal regnen. Und da schafft man wahrscheinlich eine ganze Menge. Deswegen.
So schön finde ich es hier dann. Also schön hier, ich weiß, Essen, schönste Stadt und so, Düsseldorf, geht so. Aber ich freue mich doch, morgen Abend wieder in mein geliebtes Berlin zurückzufahren. Und wenn da schlechtes Wetter, Wetter soll da auch schlecht werden, das ist alles okay. Aber man muss sich auch erstmal aufraffen.
Ne? Man muss sich aufraffen, ja, das stimmt natürlich. Und fast so schön wie Essen, aber nicht ganz, ist die Nordseeinsel Borkum.
Ah,
und da werde ich jetzt, am Donnerstag hinfahren. Ich habe mir nämlich immer schon mal, seit ein paar Jahren sage ich, ich möchte mal 4 Wochen, also eine Sommersaison oder ein Teil der Sommersaison auf einer Nordseeinsel sein, das da machen. Und da habe ich mir jetzt so ein Konstrukt gebaut, werde da so das Ferienprogramm für die Inselkinder machen, morgens ein pädagogisches Programm und den Rest des Tages und am Wochenende lege ich mich dann in die Sonne, so sie denn da ist. Das ist auf Borkum auch nicht immer gegeben. Der Podcast geht natürlich weiter, aber ich freue mich einfach sehr auf diese Auszeit, die ich da jetzt mal nehmen kann. Mal gucken, ob es klappt, weil als ich dann meinem Arbeitgeber gesagt habe, ich fahre dahin und wir haben auch im November eine große Tagung als CVM, da kam dann schon eine kleine Sache, du könntest doch, wenn du schon mal da bist, ich habe es, glaube ich, zu offensiv angeboten, aber ich bin mir sehr sicher, dass ich da auch zu Erholungsmomenten kommen werde, zum Beispiel, wenn wir das EM-Finale mit deutscher Beteiligung dann dort schauen werden.
Ich liebe deinen Optimismus.
Ole.
Ole.
Genau. Folgt uns gerne auf Instagram bei anna.medien.politik.partizipation oder bei mir @erjendrik. Da werdet ihr dann auch Borkum-Content an dieser Stelle sehen. Schöne Meerbilder oder ähnliches. Mal schauen. Empfehlt uns, schenkt uns Sterne und Herzen, schreibt nette Rezensionen, schreibt uns an, was euch gefällt oder auch vielleicht sogar ganz besonders, was euch nicht gefällt. Was könnten wir anders machen? Hört uns in eurem Sommerurlaub am Strand mit dem Blick aufs Meer oder die Berge. Was gäbe es denn da Schöneres, als Anna und mich auf euren Ohren zu haben? In dem Fall folgt uns gerne, falls ihr das noch nicht getan habt.
Ja, binget unsere Folgen, hört unseren reizenden Stimmen zu und schaltet vor allen Dingen dann wieder ein, abonniert uns, dann kommt nämlich automatisch die neueste Folge auf euer Handy in euren Podcast-Sammler. Die nächste Folge erscheint am 15. Juli. Witzig, ich merke gerade, es ist die 15. Folge, die am
Wow.
15. Juli, das kann kein Zufall
Das
sein.
war so geplant von Anfang
Ja,
an.
ganz klar, habe ich mir vorher schon im Kalender alles genau so ausgerechnet. Mit einem ganz spannenden Thema, mit einem Gast. Es geht um das Thema Rechtspopulismus und Jugendverbände und Jugendverbandsarbeit. Also bleibt auf jeden Fall dran, das wird total interessant. Ich hoffe, dass ich jetzt ohne Regenschirm hier durch Düsseldorf laufen kann. Sende ganz, ganz liebe Grüße nach Essen und an euch alle, liebe ZuhörerInnen, überall in die Republik und wo ihr gerade seid. Passt gut auf euch auf, habt es gut und ich sag Tschüssi!
Tschüss.